Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food-Startup-Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich-Küche und unserer Welt. Der Welt der Food-Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Aus dem FF Podcast, der Podcast aus dem Fit und Fröhlich. Und ich finde es immer schön, wenn ich nicht allein im Podcast bin. Es ist wieder eine Gastfolge. Die erste Gastfolge der neuen Aus dem FF Podcast Staffel mit Tim Farion. Und heute habe ich einen Gast aus einem anderen Wirtschaftszweig, nämlich nicht dem Sport, sondern der Ernährung. Und wenn du das Fit und Fröhlich verfolgst, dann weißt du, das sind auch die Themen, bei denen ich mich sehr zu Hause fühle. Und von daher freut es mich heute sehr, eine Food-Gründerin mit am Start zu haben, nämlich die liebe Monique von der Firma Erfrischerling.
Hi Tim, vielen Dank für die Einladung.
Mega cool, dass du da bist, Monique. Jetzt, der Transparenz halber, wir müssen ja sagen, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Sicher wissen wir eine ganze Weile voneinander, aber persönlich kennen wir uns jetzt ein paar Wochen, Monate. Ja, wann haben wir uns das erste Mal getroffen?
Anfang Oktober.
Zur Eröffnung vom New Food Store?
Ja.
Witzig, weil mir kommt es vor, korrigier mich, als ob wir uns schon viel länger kennen.
Geht mir auch so, ja. Auf LinkedIn bekommt man sehr viel von dir.
Ja, mit. Auf LinkedIn und dann natürlich auf Instagram. Und dein Produkt kenne ich wahrscheinlich auch schon mindestens genauso lange wie dich.
Okay.
Weil ich habe ja auch schon mal erzählt, ich habe im Wild auch mal ausgeholfen, so habe da ein bisschen was in der Küche mitgemacht. Und wenn man in Stuttgart nicht ganz blind durch die Gegend läuft, dann sieht man den Erfrischerling in der einen oder anderen Einrichtung.
Das freut mich.
Da kommen wir auf jeden Fall später noch zu sprechen. Monique, für dich, wie für alle Gäste, die einleitende Frage, was konntest du in der vergangenen Woche denn aus dem FF?
Kuchen backen, würde ich sagen. Ich habe am Wochenende Kirschkuchen gebacken. Mein Opa hatte Geburtstag, da haben alle Enkel was mitgebracht. Und ich habe festgestellt, das geht mittlerweile ohne Rezept.
Also backst du häufiger?
Wenn es die Zeit erlaubt, backe ich gerne am Wochenende.
Ach stark! Ja, erzähl, warum sollte es die Zeit an deinen Wochenenden vielleicht nicht so zulassen, wie du es dir wünschst, die Zeit zum Backen?
Die Zeit lässt es meistens leider nicht zu, weil beruflich viele Events sind und ich da viel unterwegs bin, was natürlich auch Spaß macht. Aber bevor ich so intensiv bei Erfrischerling unterwegs war, habe ich doch immer wieder gern am Wochenende gebacken und meiner Familie da.
Ich wollte gerade sagen, für die ganze Familie, da haben sich wahrscheinlich auch alle gefreut.
Genau.
Jetzt kenne ich schon ein bisschen was von deinem Werdegang, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich noch nicht. Deshalb spoilere ich jetzt gar nicht mal so viel, sonst hätte ich direkt mal gefragt, wie eine Ernährungswissenschaftlerin ihren Kuchen backt. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, Monique, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen, wie kommst du dazu, dass du heute mit Erfrischerling ein Kombucha-Startup am Start hast?
Also ich komme aus Abtsgmünd, das ist in der Nähe von Aalen, eine kleine Gemeinde. Habe in Stuttgart, in Hohenheim, an der Uni Hohenheim Ernährungswissenschaften studiert nach dem Abi. Habe mich in der Schule immer schon für Chemie, Bio interessiert. Wusste aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich überhaupt studieren soll. Bin auf Ernährungswissenschaften gestoßen und fand es aber sehr spannend. Habe dann im Anschluss in Hohenheim noch meinen Master absolviert, den aber im Bereich Food Science and Engineering. Also ich habe ein paar Wahlmodule eben auch aus der Lebensmitteltechnologie gewählt während meinem Bachelor und fand das Ganze eben auch sehr spannend. Also nicht nur, wie werden Lebensmittel, die wir konsumieren, in unserem Körper verstoffwechselt, sondern auch, wie stellt man das Ganze denn überhaupt her? Was für Technologien gibt es? Welche chemischen Prozesse stecken dahinter? Und nach meinem Studium war ich ein paar Jahre in der Industrie unterwegs, habe begonnen in dem Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Forschung und Entwicklung für flüssige Nahrungsergänzungsmittel, bin dann aber in die Pharmaindustrie gewechselt, im Bereich der Analytik, analytische Entwicklung, war da 2 Jahre in München bei Hexal zum Beispiel, wieder zurück in die Heimat, neue Position dann im Bereich Projektmanagement, aber auch immer noch in diesem analytischen Bereich. Habe dann aber zu der Zeit festgestellt, dass es bei uns in Aalen einen Studiengang gibt, der heißt Business Development mit Startup und Produktmanagement. Das hat mich eben auch super interessiert, weil ich ja nie in meinem Studium so ein bisschen, sag mal, diese wirtschaftswissenschaftlichen Aspekte drin hatte. Habe dann beschlossen, das Ganze einfach nebenher noch zu studieren. Hatte aber eigentlich meinen Job, habe dann meinen Job nochmal gewechselt im Bereich Produktmanagement für pharmazeutische Hilfsstoffe, hat dann natürlich auch perfekt zu dem Studiengang gepasst und war immer noch in meiner Pharma-Welt damals. Und dann habe ich Kombucha kennengelernt, das Ganze als Hobby begonnen, klein daheim auf dem Fenstersims, das Ganze gegründet immer noch als Hobby. Und ja, jetzt habe ich auf Frischerling und meine eigene Brauerei aufgebaut.
Extrem spannend. Ich habe jetzt sehr, sehr aufmerksam zugehört, weil ich würde super gerne die einzelnen Punkte, zumindest einige dieser Punkte aus deinem Lebenslauf mal herausgreifen und vielleicht mal ganz zu Beginn fragen, wenn man aus Abtsgmünd kommt, sehr ländlich geprägt wahrscheinlich, wie kommt man dann zum Thema Ernährung? Also wie war deine Herangehensweise an diesen Studiengang, den du dann auch gewählt hast? Du hast gesagt, Bio und Chemie waren so deine Dinge. Warum nicht Lehramt Bio und Chemie, sondern warum Ernährung?
Ich glaube, ich habe mich mein Leben lang schon mit Ernährung und mit Lebensmitteln beschäftigt. Also es fing schon an, als ich klein war, habe ich bei uns im Ort beim Bäcker ein Praktikum gemacht. Oder was heißt Praktikum? Da habe ich einfach mal Samstag mithelfen dürfen und habe dahinter die Kulissen geschaut. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Hatte, als ich jugendlich war, sage ich mal, einen Nebenjob im Edeka an der Kasse und beim Regale einräumen. Also so Lebensmittel haben mich immer begleitet. Ich finde das Ganze aber auch sehr spannend dann in Bezug auf Ernährung. Ja, was macht das Ganze mit meinem Körper? Also wie ernähre ich mich? Was hat es für Auswirkungen? Weil mit Ernährung kann man ja auch sehr viel präventiv arbeiten, dass man eben später diese Medikamente, die ich dann auch mit analysiert und entwickelt habe, aber dass man da das Ganze eben schon gar nicht mehr braucht. Und das finde ich hochspannend. Und ja, wie gesagt, also nach der Schule, ich war mir nicht ganz sicher, weil ich eben verschiedene Dinge mochte und gut konnte, aber ich habe meinen Platz noch nicht so gefunden gehabt und würde sagen, ich habe ihn auch erst jetzt mit auf Frischerling gefunden. Also du hast ja gehört, da ein Wechsel und dann wieder da eine neue Tätigkeit, aber jetzt auf Frischerling vereint für mich so alles, was ich jemals gemacht habe.
Hast du dich davor nicht angekommen gefühlt?
Ja, würde ich schon sagen.
Ja, ich kenne das, also ich hatte auch sehr, sehr viele Stationen in meinem beruflichen Werdegang und überall nimmt man natürlich was für sich mit. Aber so richtig heimkommen und ankommen hatte ich das Gefühl in meiner beruflichen Laufbahn auch nicht. Und vielleicht gibt es dann tatsächlich den Schlag Mensch, die ihr eigenes Ding machen müssen, um dann letztendlich auch berufliches Glück zu finden. Und du hast es dann mit Erfrischerling gefunden. Bevor wir natürlich noch sehr intensiv auf Erfrischerling eingehen, vielleicht nochmal zurück dann zu deiner Zeit so in der Pharma- und Nahrungsmittelergänzungsbranche. Und da sind ja einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht auch verortet, sondern wahrscheinlich Heavy User und Konsumenten von diesen Produkten. Und vielleicht gibst du uns mal so einen Einblick, nur einen kurzen Einblick und einen Überblick. Wie läuft es da in diesen Branchen? Also so wie man sich's vorstellt, so jemand geht her, entwickelt ein Rezept, man arbeitet viel auch mit den Konsumenten zusammen, oder wie läuft so eine Produktentwicklung in so der Nahrungsmittelbranche und auch der Pharma dann später?
Also im Bereich Nahrungsergänzungsmittel habe ich bei einem Lohnhersteller gearbeitet für flüssige Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, alles, was in Ampullen war oder dieses Twist-and-Shake-Prinzip, wenn man Pulver hat, was im Flüssigen zu instabil wäre, wenn man das reindreht.
Also so ein Vitasprint beispielsweise.
Zum Beispiel sowas in die Art, genau.
Ohne, dass ich das jetzt wüsste, genau. Wir haben es nicht besprochen.
Genau, also einfach alles in so Ampullen. Und das funktioniert so, als Lohnhersteller kommt der Kunde auf dich zu und sagt, ich hätte gerne dieses und jenes Produkt. in diesem Bereich. Also wir hatten sehr viel mit Aminosäuren, wir hatten aber auch alles Mögliche mit unterschiedlichen Vitaminen fürs Immunsystem, für die Haut, mit Kollagen, also ganz unterschiedliche Bereiche. Und der Kunde kommt dann und hat entweder schon konkrete Vorstellungen, was er haben möchte und auch welchen Geschmack und so weiter. Oder er ist noch recht offen und lässt sich beraten, was er in seinem Produkt haben möchte. Wichtig war da natürlich immer, dass man Health Claims verwenden konnte, dass dann natürlich zum Beispiel Magnesium oder die eine Aminosäure in der Menge drin ist, die man auch dann braucht, um diesen Health Claim verwenden zu können. Und da war das für mich super interessant, da durfte ich Stabilitätsstudien betreuen, was dann auch meine Brücke zur Pharmaindustrie war. Einfach, man muss ja garantieren, dass bis Ende vom MHD das, was man auslobt, eben auch in dieser Menge drin ist. Mhm. Und das war so ein bisschen mein Projekt. Hat mir super viel Spaß gemacht und so bin ich dann auch in Pharma reingerutscht, weil da sind Stabilitätsstudien natürlich auch super wichtig. Du musst ja garantieren, dass ein Arzneimittel bis zum Ende sicher ist, und bin da aber in die Analytik reingestartet quasi. Also Hexal ist ja ein Generika-Hersteller, das heißt, diese Medikamente sind schon auf dem Markt, aber es wird quasi in Anführungszeichen nachgebaut, erstmal auseinandergenommen, was ist eigentlich drin, und dann im Prinzip nachgebaut, dass man einfach nicht nur einen Hersteller hat.
Das dann auch übrigens zu bezahlbaren Medikamenten führt.
Richtig, genau. Also es ist sehr wichtig, dass es aus meiner Sicht, dass es das gibt. Genau, und so haben wir dann quasi, wenn es die Medikamente einmal deformuliert waren, diese wieder zusammengebaut. Da gab es eine eigene Abteilung dafür und wir haben das in der Analytik dann wieder angeschaut. Passt der Wirkstoffgehalt? Wie verändern sich die Wirkstoffe? Wandeln die sich um in irgendwelche Substanzen, die vielleicht toxisch wären, die man eben nicht haben will? Und da muss man ja auch Methoden dafür entwickeln, das Ganze zu machen. Die Methoden müssen passen, die müssen validiert sein, also dass man nicht durch Zufall irgendwas rausfindet, sondern das muss alles, das ist super streng reguliert. Da habe ich auch wirklich gelernt, super genau zu arbeiten.
Und du warst dann im Labor oder warst du quasi diejenige, die das im Büro betreut hat, aber diese Studien wurden extern ausgeführt?
Beides. Also ich war in der Nahrungsergänzungsmittelbranche, sage ich mal, da war ich hauptsächlich im Labor. Dann im Pharma, also bei Hexal, war ich am Anfang im Labor und habe die Methoden geholfen zu entwickeln. Da hatten wir eine eigene Abteilung, aber das Ganze dann eben durchzuführen, zu validieren, zu testen mit neuen Projekten oder auch Transfers an andere Standorte, sowas habe ich gemacht und durfte dann aber am Ende in der Zeit auch eben ins Projektmanagement, raus aus dem Labor und das Ganze dann von der anderen Seite her betreuen, was mir auch super viel Spaß gemacht hat.
Super cool.
Und ja.
Mega spannendes Feld auch. Wenn du dich zwischen beiden Feldern entscheiden müsstest, Nahrungsergänzung, in Anführung Prävention, und Pharma, in Anführungsstrichung Heilung, welches würdest du wählen?
Ich würde auf Frischerling wählen, das ist auch mal früher einsetzt.
Gute Antwort. Vielleicht nochmal die letzte Frage zum Thema Nahrungsergänzung. Gibt es was du aktuell selber nutzt und was du gesagt hast, hey, in meiner Arbeit mit Nahrungsergänzungsmitteln habe ich festgestellt, dieses Produkt oder jenes Produkt, die haben wirklich, die sind so valide, dass ich das für mich vielleicht als super wirksam erachte oder vielleicht auch für alle.
Darf ich hier Marken nennen?
Darfst du.
Also Automol Immun, finde ich, ist ein sehr gutes Produkt. Die haben die Vitamine sehr in bioverfügbarer Form. Das nehme ich immer wieder, wenn ich mag. Ich werde krank, dann präventiv, dass man einfach nochmal so die Vitamine im Körper nochmal ein bisschen pusht. Ansonsten supplementiere ich Vitamin D, habe da einen kleinen Mangel und über den Winter ist das, glaube ich, generell empfehlenswert. Da kann ich nur auf deine Folge verweisen von deinem Podcast.
Ich wollte gerade selber sagen, genau, also da habe ich tatsächlich letztens auch eine Kundin, hat mich gefragt und habe ich ja einfach nur die Podcast-Folge geschickt, die wusste auch direkt Bescheid.
Genau, das ist so.
Also Vitamin D und in Akutphasen dann Vitamine.
Ja.
Danke. Okay. Vielleicht müssen wir tatsächlich nochmal so wirklich eine Folge über Nahrungsergänzungsmittel machen. Mir war bis dato nicht bewusst, dass du da so tief im Thema drin steckst, weil natürlich auch ein Bereich, der mich sehr interessiert und in dem ich mich auch
versuche, so gut wie es geht, zu informieren, natürlich jetzt über meine klassische Ausbildung hinaus, weil das ist ja auch ein Bereich, der sich stetig weiterentwickelt und der, ja, wie gesagt, finde ich super spannend ist und auf dem leider auch, glaube ich, viel Bullshit betrieben wird.
Ja, ich glaube auch, also gibt so und so. Natürlich hat das alles seine Berechtigung, aber manche Sachen ist dann die Frage, ob man das wirklich braucht.
Ja. Du hast dann zu Hause in Aalen noch einen Master draufgesetzt, nochmal einen Master.
Einen zweiten Master, ja.
Erzähl mal davon ein bisschen, weil ich kann von mir erzählen, ich habe es ja auch versucht. Ich war schon ein bisschen weiter und habe quasi während der Gründung des Fit und Fröhlich gedacht, okay, eigentlich so mir das ganze Praktische, also in der Küche und auch in der Sporternährung und in der Ernährung sind mir bewusst, also das, was ich für mein Unternehmen brauche, aber das ganze Administrative habe ich nie gelernt. Ist hands-on und es wäre mal ganz gut, da vielleicht ein ordentliches Fundament zu haben. Es ist mir aus diversen Gründen nicht gelungen, also vor allem Zeit. Ich habe dann festgestellt, mein Tag hat leider doch nur 24 Stunden. Wie hat das bei dir funktioniert?
Ja, die 24 Stunden sind manchmal ein bisschen ärgerlich, weil die einfach recht knapp sind. Ja. Ich bin auf den Master gestoßen, weil mich mein Bruder drauf gebracht hat. Er hat eigentlich für sich nach einem Studiengang gesucht damals, nach einem Master. Fand es total spannend und dachte, hey, das ist genau die Richtung, in die ich mich eigentlich mal noch weiterbilden wollte. Also ich hatte auch immer schon wieder überlegt, ob ich noch einen Doktor mache. Wusste aber auch nicht so recht, in welchem Feld. Da gab es bei Hexal mal Gespräche, aber kam dann irgendwie auch nicht zustande, ob ich noch ein MBA mache. Und dann habe ich dieses Business Development gefunden und dachte, hey, das klingt super spannend. Und ich habe dann meinen Job auf 80% am Anfang reduziert, weil es eigentlich auch ein Vollzeitmaster war. Dann habe ich aber gemerkt, okay, selbst mit 80% ist einfach immer noch deutlich zu viel. Habe dazwischen dann noch einen Jobwechsel gehabt, dann direkt mit 50% einfach gestartet. Das war dann möglich, also es war viel, aber es hat mir beides total Spaß gemacht und alles, was ich in dem Master gelernt hatte, konnte ich dann direkt wieder in meiner Arbeit als Produktmanager anwenden. Und das war super spannend und wir haben da halt sehr viel über Aufbau von Geschäftsmodellen gelernt. Also das kann ich aus beiden Seiten anwenden, einmal als Startup, aber auch aus dem Unternehmen raus.
Klar.
Dieses ganze Business Development Thema und war super spannend. Spannend, habe ich für mich sehr viel Wertvolles jetzt mitgenommen, was ich bei Erfrischerling einsetzen kann.
Wie kam es dann zu Erfrischerling?
Zu Erfrischerling?
Also du hattest sagen wir mal so, du hast gerade dein MBA gemacht, du hast einen sicheren Job, 50%, du hättest wahrscheinlich wieder aufstocken können ohne Probleme, weil gute Leute braucht man immer. Warum dann Startup und warum Erfrischerling und warum dieses Produkt Kombucha?
Ja, also, das sind jetzt viele Fragen.
Lass eine nach der anderen antworten.
Also, warum Erfrischerling für mich dann anstatt dem Job? Weil es, glaube ich, einfach meine Leidenschaft so darin steckt. Muss aber, glaube ich, noch mal früher anfangen. Also ungefähr zu der Zeit, wo ich mein Studium begonnen habe, habe ich überhaupt Kombucha kennengelernt über meine Freundin. Und habe das quasi während dem ganzen Studium daheim hobbymäßig hergestellt.
Also in Stuttgart dann, also in Stuttgart studiert hast?
Nee, das war quasi während Business Development, okay. Als ich schon wieder zurück war in Aalen, also 2019. Genau, und habe das hobbymäßig daheim gemacht. Es hat mir einfach Spaß gemacht, am Wochenende, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, da morgens einen Kombucha anzusetzen.
Neben dem Backen noch schnell einen
Kombucha
ansetzen.
Genau, da habe ich dann weniger gebacken, da habe ich dann Kombucha gemacht. und ich fand es einfach super spannend. Und mit dieser Startup-Thematik, Geschäftsmodelle entwickeln, hatte ich da so ein bisschen den Reiz, wir hatten auch Projekte im Studium, wo ich dann Kombucha thematisiert habe, einfach weil es mich interessiert hat, da drumherum so diesen Business Case auszubauen. Und ich hatte, wie du ja sagst, meinen Job, habe den dann auch direkt nach dem Master in die 100% natürlich wieder umgewandelt und hatte zu der Zeit aber Erfrischerling gegründet, einfach aus Spaß, weil es mir ja Spaß gemacht hat, dieses Geschäftsmodell drumherum zu bauen und es handwerklich zu machen. Und ja, da kamen dann verschiedene Dinge zusammen. Am Anfang hatte ich es eigentlich als Hobby vor. Ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt eine eigene Brauerei habe, so wie das jetzt ist. Und kamen verschiedene Dinge zusammen und ich dachte dann einfach, ich teste jetzt einfach mal, das Ganze in Vollzeit zu machen. Weil ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es funktioniert nicht und ich gehe wieder zurück in den Job, bewerbe mich, wie du sagst. Ich habe ja studiert, ich hatte Berufserfahrung. Und ja, bin glücklich, dass ich seither nie wieder irgendwo zurückgegangen bin und hoffe, das wird natürlich so bleiben.
Zwei Fragen, die mir jetzt direkt auf der Zunge brennen. Zum einen, wie kam es zum Namen?
Erfrischerling, wir haben lang überlegt, ist eine Mischung aus dem Wort Erfrischung. Mhm. Und damals haben mein Mann und ich immer gesagt, wir sind die Fischerlings, also eine Fusion aus unseren beiden Nachnamen.
Ah, okay.
Genau, und jetzt heiße ich Heberling. Jetzt steckt das natürlich auch mit drin. Ja. Ich habe zwar nicht bedacht, wenn ich Heberling heiße, dass es am Telefon ein bisschen viel Lingling ist.
Da klingt's.
Ja, aber das Schöne ist, da ja mein Bruder der Marius jetzt auch fest mit dabei ist, steckt das Fischer doch auch immer noch mit drin.
Ja.
Genau, so kommt
mega
der Name.
Cool. Und dann hast du als Einzelunternehmerin gestartet?
Ja, genau.
Wie kamst du zu deinen ersten Kunden? Also, ich stelle mir das super schwer vor. Du sagst, ja, also ich habe bei mir zu Hause so ein bisschen Tee angesetzt und da ist ein Kombucha draus geworden, was du den Leuten wahrscheinlich erstmal erklären musstest. Also, die Frage brennt mir auch auf der Zunge. Wie viele tausende Male hast du Leuten erklärt, was Kombucha ist? Weil ich habe Kombucha schon selber verkauft und mir hing das schon irgendwann zum Hals raus und ich hatte noch ganz viele andere Produkte, die ich verkauft habe. Aber den Spruch, es ist ein fermentiertes Teegetränk, habe ich auch schon hunderttausende Mal gesagt. Wie kamst du zu deinen ersten Kunden und wie hast du denen das erklärt? Wie hast du es ihnen beigebracht? Wie hast du es verkauft? Was war deine Strategie?
Also meine ersten Kunden waren eigentlich Familie und Freunde, so kann man sagen. Mein Papa war der größte Fan, der hat sich immer beschwert, dass er nicht genug zu trinken bekommt und quasi, er will einmal ein volles Glas, das muss ich ungefähr ständig anhören, jetzt bekommt er seine volle Gläser und ist glücklich. Beim Abfüllen freut er sich immer und trinkt fleißig Kombucha. Natürlich erstmal über Familie, Freunde, die es probiert haben, bestimmt auch ein paar Mitleidskäufe waren dabei, also kann ich mir vorstellen. Das Gute war, ich hatte ja keinen Druck. Ich habe das ja einfach aus Spaß gemacht. Ich hatte ja meinen Job und wollte einfach meine Flaschen ein bisschen professioneller herstellen. Das waren vielleicht 100 Flaschen, wenn überhaupt im Monat, nicht mal vielleicht 80. Und ich hatte Kontakt zu einem Café bei uns in Aalen, Rambazamba. Und die fanden es auch cool. Die haben mich sogar meinen ersten Batch noch, wo ich noch keine, in Anführungszeichen, professionelle Produktionsstätte hatte, bei sich in der Küche herstellen lassen. Die erste Abfüllung war quasi von dort. Und die haben es dann auf ihre Karte genommen. Und das war eigentlich mein erster Kunde. Und in diese Vollzeit bin ich gestartet mit diesem einen, sag mal, Geschäftskunden und ein bisschen Familie, Freunde. Und bin dann eigentlich ins kalte Wasser gesprungen. Hab dann der Rewe bei uns beliefern dürfen, bei uns im Ort. Die Kiste, die hat, glaube ich, ein paar Wochen gedauert, bis sich 20 Flaschen verkauft haben. Und so hat sich das dann nach und nach aufgebaut. Also viel Akquise, viel Erklären. Wie du sagst, viele wissen nicht, was Kombucha ist. Aber ich bin es nicht leid geworden, das zu erklären, weil mir macht es Spaß.
Also das war dann aber schon so, hey, ich bin jetzt ein Startup und ich gebe Vollgas und ich mache Vertrieb und ich stehe auch hin und sage, was ich mache und wer ich bin. Weil das war am Anfang, also Imposter kickt ja manchmal so ein bisschen.
Ja.
So, und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt der Gründer von Fit und Fröhlich oder Frischerling und ich gehe her und erkläre potenziellen Kunden, was ich anzubieten habe, Produkt, ob das jetzt eine Dienstleistung ist oder ein Produkt, und sage, hey, ich stehe jetzt hin und das bin ich und das ist meine Firma und ich verlange auch einen Preis für das Produkt. So, weil es wird ja in gewisser Weise aus einem Hobby, also bei mir sage ich jetzt mal Kochen und Sport,
ja,
bei dir zu Hause Tee aufbrühen, ein ernstzunehmendes Business.
Ja.
Kennst du das?
Ja, kenne ich. Ja. Hat eine Weile gedauert. Mhm. Also am Anfang war das bei mir, ich bin ein Mensch, der sich sehr viele Gedanken macht. Ich glaube, ich bin auch sehr feinfühlig gegenüber verschiedenen Dingen und war da schon eher so, vor allem am Anfang, ich glaube, außer meiner Familie, die mich sehr unterstützt hat, und meine Freunde. Ich glaube aber, so außenstehende Personen haben wahrscheinlich gedacht, ich bin verrückt, dass ich da meinen Vollzeitjob hinschmeiße, in Anführungszeichen, und das jetzt in Vollzeit mache.
Aber deine Familie war schon immer supportive?
Ja, meine Familie hat mich immer unterstützt. Also mein Vater ist selbstständig, mein Opa hat früher auch aus dem Nichts raus ein Geschäft aufgebaut. Und sie haben auch dieses Mindset, sage ich mal, und waren da sehr unterstützend. Also klar, wenn sie was nicht gut finden, sagen sie mir das natürlich auch, aber ohne diesen Rückhalt hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Genau.
Und mega cool auch. Also gibt ja wahrscheinlich auch Eltern, die in dem Moment gesagt hätten, hey, bist du verrückt, du gibst deinen guten Job auf, sage ich jetzt mal. So gerade im Schwäbisch-Konservativen. Ja, so, oh, bist du verrückt?
Ja, also...
Das kann ich nicht machen.
Die haben sich bestimmt auch ihre Sorgen gemacht. Machen sie sicherlich jetzt gerade im Moment auch noch. Aber ja, sie haben immer zu mir gehalten und geschaut, dass sie mich bestmöglichst unterstützen können. Da bin ich auch sehr dankbar dafür.
Mega cool. Ja, Monique, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem du dein Sprüchchen sagen darfst. Was ist Kombucha?
Kombucha ist in Kurzform fermentierter Tee. Und wenn man das genauer erklären möchte, wenn man mit diesem Begriff nicht so viel anfangen kann.
Wir haben jede Menge Zeit, du darfst erklären, bis ins letzte Detail vorgedrungen bist.
Perfekt. Also fermentierter Tee bedeutet, ich habe grünen und schwarzen Tee, den ich aufbrühe, wie wenn man daheim einen Tee aufbrüht, bisschen größerer Maßstab mittlerweile bei uns. Es kommt noch Rohrohrzucker dazu und eine Kultur aus verschiedenen Mikroorganismen. Das sind verschiedene Hefen und Bakterien. Und mit denen starten wir dann die Fermentation. Also Fermentation bedeutet in Kurzform, ich wandle eine Substanz in eine andere um. Und in unserem Fall wäre das Zucker und aber auch Stickstoff aus dem Tee, der ist ganz wichtig, in verschiedene organische Säuren, in Vitamine, in Enzyme, aber auch in verschiedene Aromastoffe. Und das Ganze dauert so ungefähr 2 Wochen, ist ein hochkomplizierter Prozess, der auch noch nicht bis ins letzte Detail erforscht ist.
Also das heißt, du weißt de facto auch nicht so richtig, was da in euren Kesseln passiert?
Also ich weiß, sage ich mal, einen Großteil. Ich weiß mittlerweile auch, was wir für Mikroorganismen drin haben. Aber am Anfang wusste ich das nicht. Mhm. Das weiß ich seit irgendwann letzten Jahres. Mhm. Also es ist super komplex. Und wenn man da eine kleine Stellschraube ändert, kann sich das ganze Produkt dann wieder verändern.
Ist dir das schon mal passiert?
Jein, also wir experimentieren natürlich auch viel. Ja. Und mein Kombucha mittlerweile schmeckt ganz anders als mein erster Batch. Ja. Also ich habe versucht, es einfach über die Jahre jetzt so zu drehen, zu optimieren, wie es mir persönlich auch gut schmeckt. Mhm. Genau, und wenn wir dann diese zweiwöchige Fermentation abgeschlossen haben, geben wir je nach Sorte verschiedene Früchte dazu, lassen die nochmal eine Woche ziehen und auch Kräuter. Also wir nehmen da echte Früchte, echte Kräuter. Und dass einfach Geschmack und Farbe wirklich aus den Früchten nochmal kommen. Dann geben wir noch ein bisschen Kohlensäure dazu. Also der Großteil entsteht schon auf natürliche Weise bei der Fermentation. Aber dass noch so ein Tick spritziger ist, geben wir ein bisschen dazu, füllen das Ganze ab. Und das heißt, wir brauchen fast 4 Wochen vom Teeansatz, bis das Ganze in der Flasche landet. Und dieses Getränk nennt sich eben Kombucha.
Also ich finde, das ist eine perfekte Erklärung.
Vielen Dank. Dauert aber immer ein bisschen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, jeder, der zu Hause mal, wir zum Beispiel im Viertel Fröhlich machen, fermentieren ab und zu mal, also so ein Kimchi beispielsweise. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was viele so kennen als fermentiertes Produkt. Vielleicht für die, die mit Fermentation nichts anfangen können, was sind denn so gängige Lebensmittel, die man kennt, die fermentiert sind, aber über die man vielleicht gar nicht weiß, dass es fermentiert ist?
Tatsächlich eigentlich sehr viele. Also zum Beispiel im Brot, wenn es ein handwerklich gemachtes Sauerteigbrot ist, ist fermentiert. Sauerteig wird fermentiert. Also wir haben eben auch so eine Starterkultur wie so ein Sauerteigansatz, nur eben in flüssiger Form. Joghurt. Also hat ja diese ganzen Milchsäurebakterien drin, da entsteht aus Milch dieser saure Joghurt. Nichts anderes wie beim Kombucha. Sauerkraut ist fermentiert. Also da gibt es eine ganze Reihe an Lebensmitteln, die man eigentlich täglich konsumiert und gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, dass das fermentiert ist.
Dann habe ich jetzt 2 anschließende Fragen. Zum einen, woran liegt's? Also ich nehme eigentlich der Frage schon vorweg. Meine Frage wäre eigentlich gewesen, warum ist in Deutschland Kombucha so unbekannt. Mhm. Also woran liegt es in deinen Augen, wenn wir doch eigentlich tagtäglich fermentierte Lebensmittel zu uns nehmen und die eigentlich schon auch Joghurt und Brot beispielsweise sind ja Grundnahrungsmittel, die in unseren Grundnahrungsmitteln vorhanden sind. Warum kennt Kombucha noch niemand oder sehr, sehr wenige? Und dann gleich den Übertrag von den fermentierten Lebensmitteln hin zu der nächsten Frage, was macht Kombucha und alle anderen fermentierten Lebensmittel dann eigentlich so gesund?
Also ich weiß es leider selber nicht genau, warum es so unbekannt ist bei uns. Wenn man andere Länder anschaut, USA, was ja eigentlich ein Land ist, was man jetzt vielleicht nicht als erstes mal mit Gesundheit assoziiert, steht Kombucha in jedem Supermarkt ein Regal vor, wie bei uns die Smoothies. In Portugal, Spanien, England, ist Kombucha auch schon viel bekannter. Ich weiß nicht, ob wir Deutschen da manchmal vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind oder nicht so experimentierfreudig. Auf der anderen Seite höre ich auch von einigen, sie kennen das von vor 30 Jahren schon oder die Oma hat es schon gemacht. Also manche können gar nichts damit anfangen, lassen sich dann drauf ein. Manche wollen sich auch nicht drauf einlassen, ist auch in Ordnung. Und manche kennen es aber doch schon sehr lange. Aber es ist so nur eine kleine Gruppe. Also
ich kann es bestätigen, ich war jetzt eine Woche in Portugal und musste ganz oft an dich denken, weil mich Kombucha in jeder Ecke angesprungen hat. Im Restaurant, in den Supermärkten, in den Discountern. Da macht Aldi eine Eigenmarke Kombucha.
Ja, also da sind andere Länder in Anführungszeichen deutlich weiter. Ich sehe aber, dass es in Deutschland doch so ein bisschen Fuß fasst. Zum Beispiel Rewe hat jetzt auch die erste Eigenmarke.
Ah, krass.
Ja, war ich letztens auch sehr überrascht. Da hat mich ein Rewe-Marktleiter draufgebracht. Und auch mittlerweile, also es war in Stuttgart und ein paar Wochen später stand es jetzt bei uns daheim im kleinen Ort eben auch schon im Regal. Also von daher denke ich, ist das schon mal ein erstes Zeichen, dass sich was bewegt. Mhm. Und ich meine, wenn man gerade den Trend anschaut, dass einfach die Gesellschaft sich mehr und mehr um ihre Gesundheit kümmert, gesundheitsbewusster sich ernährt, weniger Zucker, Alkohol, mehr Alkoholfreies zu sich nimmt, und einfach schaut, was man zu sich nimmt, ohne viele E-Nummern und rein natürlich, dann denke ich, dass Kombucha schon eine Chance hat, in Deutschland eben auch jetzt wirklich bekannt zu werden.
Ist so eine Eigenmarke für dich eher Fluch oder eher Segen?
Ich würde es neutral sehen, weil natürlich denkt man sich so, wow, jetzt steht da ein anderer Kombucha neben einem und dann noch ein Euro günstiger.
Klar.
Auf der anderen Seite, jeder Kombucha, den es gibt, trägt dazu bei, dass das Getränk an sich wahrgenommen wird. Ja. Und es unterscheiden sich so viele Dinge. Also zum Beispiel, die Eigenmarke wird in Spanien produziert. Wir haben quasi einen regionalen Kombucha. Mhm. Geschmacklich sind es komplett unterschiedliche Dinge. Dann gibt es auch viele Kombuchas, die pasteurisiert sind. Die kann man auch wieder nicht mit unserem vergleichen. Und drum bin ich eigentlich aber eher froh um jeden Kombucha, den es gibt, dass es die Aufmerksamkeit gewinnt.
Das wäre jetzt, ich habe während du geantwortet hast, mal drüber nachgedacht und denke, wie ich das sehen würde. Und ich glaube, meine Antwort wäre folgende. Also bis zu einem gewissen Punkt fände ich es, glaube ich, richtig geil, weil du musst irgendwann dann einfach nicht mehr so viel erklären und dein Produkt, also das, was du herstellst, ist nicht mehr so erklärungsbedürftig. Es wird gängig, es wird normal, sage ich jetzt mal. Und dann ist irgendwann vielleicht ein Punkt erreicht, wo viele Leute Kombucha trinken und dann vielleicht mal vergleichen sogar. Also sagen, hey, was kann denn der, was kann der, wie viel kostet der, wie sieht der aus?
Ja.
Und dann wird es, glaube ich, nervig, so eine Eigenmarke, weil du dich dann wahrscheinlich irgendwann rechtfertigen musst für das, was du machst und viel erklären musst, warum dein Kombucha jetzt aktuell einen Euro mehr kostet.
Ja.
Aber im Grunde, bis das passiert, hast du ja noch ganz viel Zeit.
Ja, habe ich.
Und ist es wahrscheinlich eher cool für dich, um dieses Segment voranzubringen?
Also ja, ich sehe es auch eher im Moment noch positiv. Und klar denkt man dann, okay, der steht jetzt einen Euro günstiger im Regal. Und dann denke ich mir, aber es ist okay, wenn jemand Wert drauf legt, dass er wirklich einen sehr hochwertigen Kombucha bekommt, der nicht in einer großindustriellen Abfüllung hergestellt wurde, ohne da jetzt irgendjemand nahe zu treten. Es gibt einfach verschiedene Arten.
Ich weiß auch nicht, wie der hergestellt wird. Wir können ja gleich auch nochmal auf die Vorteile eures Kombuchas eingehen. Und dann, wenn du schon sagst, pasteurisiert beispielsweise so, was ist pasteurisiert? Warum ist eure nicht pasteurisiert? Was passiert da? Sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber. Ja, aber definitiv ein Punkt. Und dann ist ja vielleicht auch genau das für euch eine Chance zu wissen, hey, was müssen wir eigentlich kommunizieren, um den Mehrwert von unserem Produkt auch darzustellen? Gesichter von dir und deinem Bruder, Regionalität.
Richtig, also ich denke auch, dass wir uns da dann einfach, jetzt gerade ist noch der Fokus drauf, überhaupt der Gesellschaft zu erklären, was ist Kombucha. Mhm. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, dass es jeder weiß oder viele wissen, dann kann man sich wieder untereinander differenzieren. Ja, aber ich denke, da haben wir einige Merkmale, wie man sich generell abheben kann.
Ganz bestimmt. Was macht den Kombucha denn tatsächlich so besonders? Beziehungsweise, ich habe mir noch kurz was in meinem Hinterstübchen notiert, und zwar, weil du vorhin von den Omas gesprochen hast.
Ja.
Und ich kenne ein Produkt, also mir schmeckt alles Fermentierte, Sauerkraut, Kimchi, alles richtig lecker, Sauerteigbrot, euren Kombucha sowieso. Was ich echt nicht geil finde, ist den Brottrunk. Ja. Kennst du den?
Ja, kenn ich.
Auch der ist fermentiert.
Ja.
Und den kannte meine Oma auch.
Okay.
Ich dachte, oh, was hast denn du da mitgebracht? Und habe ich gesagt, ich habe hier mal im Supermarkt habe ich was gefunden. Brottrunk soll übelst gesund sein. Und keine Ahnung, wie viel Vitamine und was weiß ich. Hab das getrunken und es war schon echt eklig.
Es ist ja immer Geschmackssache. Also ja. Muss sagen, mein Geschmack trifft jetzt auch nicht ganz.
Ja, aber der war schon echt anspruchsvoll, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber Brückenschlag von den vielen Vitaminen im Brottrunk hin zu eurem Produkt. Mhm. Was macht denn den Kombucha allgemein? Und euren ganz besonders, Stichwort Pasteurisierung, was macht den so besonders aus gesundheitlicher Sicht?
Aus gesundheitlicher Sicht muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil wir haben ein Lebensmittel und kein Medizinprodukt und es gibt die Health Claims Verordnung, die streng reguliert, welche gesundheitsbezogenen Angaben man machen darf, was ja irgendwo auch seine Richtigkeit hat, dass man marketingtechnisch nicht irgendwelche Dinge sagt, die nicht gehen. Was ich sagen kann, ist, unser Kombucha enthält aktive Mikroorganismen, was uns sehr wichtig ist. Und die haben eventuell eine Auswirkung auf den Körper. Wie genau, kann ich dir im Moment nicht sagen. Da gibt es auch keinen Health Claim dafür. Das Schöne ist aber, unser Kombucha wurde ausgewählt für eine Studie, die an Konsumenten erforscht, gerade in Portugal tatsächlich, was die Auswirkungen von Kombucha sind. Ich darf leider noch keine Details nennen, aber nächstes Jahr kann ich dir dann wissenschaftlich fundiert berichten, was wirklich das Tolle am Kombucha ist.
Dann bräuchte es aber wahrscheinlich auch noch Jahre, um eine Health Claim Verordnung in Bezug auf Kombucha aufzustellen und
auf
zu sagen,
Fall.
Dass du irgendwann draufdrucken darfst, trägt zu einem gesunden Immunsystem bei, beispielsweise.
Ja, also das würde ewig dauern. Das Coole ist aber, dass wir ausgesucht wurden und wir zumindest exakt für unseren Kombucha eine Studie haben, die zumindest schon mal XY vielleicht rausgefunden hat. Und natürlich ist das dann eine Studie und nicht 1000 Studien, aber es ist schon mal eine Studie.
Mhm. Kann ja Hinweise darauf geben,
genau.
Dass das im Allgemeinen so ist.
Ja.
Wobei wir gerade schon das Thema Pasteurisierung angesprochen haben, also ihr habt ein lebendes Produkt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und was ist der Unterschied im Pasteurisierungsprozess? Wir haben das ja bei der Milch beispielsweise, kennt man, da hat man den Begriff vielleicht schon mal gehört. Warum macht ihr das nicht und warum unterscheidet euer Produkt das vielleicht nochmal von anderen?
Unsere Philosophie ist, dass wir ein qualitativ hochwertiges Produkt unseren Konsumenten zur Verfügung stellen wollen, was aber auch einen maximalen Mehrwert für den Körper bietet. Pasteurisieren wollen wir nicht, weil wir dann diese guten Mikroorganismen alle abtöten würden. Wir könnten es dann ewig lang ungekühlt lagern, würde die ganze Logistik bei weitem vereinfachen. Aber wir wollen eben, dass unsere Kunden genau diese tollen Mikroorganismen für ihren Körper haben.
Und das heißt, ihr setzt ihn anschließend, nachdem ihr ihn produziert habt, nicht nochmal in der Hitze aus, die Bakterien quasi töten würde.
Genau, das bleibt so. Deshalb muss man unseren Kombucha auch kühl lagern.
Mhm. Und wenn man es nicht tut, fliegt einem vielleicht auch schon mal um die Ohren.
Nee, fliegt einem an sich nicht um die Ohren. Also das Produkt verändert sich natürlich,
ja.
es lebt. Kann ich auch testen, wenn der offen ist und ihn daheim in ein Glas gibst, dann bildet sich auch wieder ein Skobi obendrauf. Also
ja,
man sieht wirklich, dass er lebt.
Mhm. Vielleicht, wo ich dich jetzt gerade schon mal hier habe, ich finde das Thema Pasteurisierung eigentlich sehr interessant und spannend und ich weiß, ich bringe dich damit nicht jetzt in Bredouille, wenn ich dich vielleicht noch ein bisschen weiter zu dem Thema ausquetsche. Was macht man mit einem Produkt, wenn man es pasteurisiert? Was passiert da jetzt im Produkt? Also hat man anschließend nach Pasteurisierung, was ist so eine pasteurisierte Milch? Ist da überhaupt noch was drin oder schmeckt die einfach nur noch?
Also Pasteurisierung heißt eben, dass man eine Flüssigkeit oder ein Getränk oder ein Lebensmittel erhitzt für eine gewisse Zeit und auf einer gewissen Temperatur.
Das sind ungefähr 60 Grad, ne? Oder?
Ja, es gibt, glaube ich, zwei Arten, einmal bei 60 und einmal bei 80 Grad. Okay. Da unterscheidet sich dann die Dauer. Ich weiß die Zahlen gerade nicht mehr. Ich konnte sie mal. genau, auf jeden Fall ist eben das Ziel von der Pasteurisierung, dieses Produkt haltbar zu machen. Was ja auch voll seine Berechtigung hat. Es geht einfach nicht überall, eine frische Milch zu haben oder alles ganz frisch zu haben. Manchmal braucht man es haltbar. Aber in unserer Form wollen wir eben genau dieses nicht machen. Wir nehmen es extra, das Komplizierte mit der Kühlung auf uns, dass man halt das Gute noch weitergibt. Weil es ist schon auch so, wenn du erhitzt, das eine ist, diese Mikroorganismen werden abgetötet, was ja in 99% eben der Wunsch ist, aber man verliert auch Aromakomponenten. Also die Hitze zerstört auch Aromen und man merkt es dann schon auch im Geschmack. Wenn du einen frischen Orangensaft hast oder einen, der warm steht im Supermarkt, das sind Welten, also Klar. einfach vom Aromaprofil. Voll.
100%. Und am Ende des Tages ist es ja auch das, ohne, wie gesagt, jetzt irgendwie irgendwelche Versprechungen zu machen, diese Organismen, die man dann hat und die da in dem Produkt dann leben, können unter anderem vielleicht auch im Darm positive Effekte haben.
Vielleicht.
Könnte.
Genau. Für uns ist aber wichtig, also in erster Linie steht der Geschmack im Vordergrund. Wir wollen einfach ein hochwertiges Getränk, was Spaß macht. Im Vergleich vielleicht zu einem Brottrunk, der vielleicht nicht jedem schmeckt. Aber es soll trotzdem eben halt diesen Mehrwert mit sich bringen, aber nicht nur im Fokus.
Jetzt spielst du mir den Ball eigentlich direkt richtig gut zu, okay. weil meine nächste Frage wäre die nach dem Geschmack bzw. nach euren Sorten. Also, du bist ja die oberste Produktentwicklerin, logischerweise. Erzähl mal was zu euren Sorten und wie du drauf kamst.
Also wir haben 7 verschiedene Sorten im Moment. Wie ich drauf kam, unterschiedlich. Also zum Beispiel für die erste Sorte, Heidelbeere Lavendel, mit der habe ich gestartet, war die Inspiration eine Tafel Schokolade, die ich mal geschenkt bekommen habe. Die war mit Heidelbeere und Lavendel. Cool. Und ich war gerade am Experimentieren und habe die daheim in der Schublade entdeckt ja. und dachte, hey, coole Kombi. Und also wir versuchen uns einfach immer aus verschiedenen Bereichen inspirieren zu lassen, zu überlegen, was gibt auch eine Überraschung, was Hochwertiges, was man vielleicht nicht so kennt, was Besonderes. Oder zum Beispiel unsere Hopfensorte. Der Marius, mein Bruder, ist ja studierter Getränketechnologe und Bierbrauer quasi. Er hat in Weinstephan studiert. Er wollte unbedingt eine Hopfensorte. Dann habe ich gesagt, ich mache nichts, was mir selber nicht schmeckt. Habe dann aber festgestellt, Hopfen schmeckt nicht unbedingt nach Bier. Das ist super fruchtig.
Das ist das. Und also wir verkaufen den Erfrischerling ja gerade im New Food Store. Deshalb bin ich schon derjenige, der ab und zu auch mal einen Erfrischerling über den Tresen gibt. Und das ist eine Frage, die ganz häufig kommt. So, schmeckt es dann nach Bier?
Ja, nein.
So, nee, tut's nicht.
Ja. Eben, und das ist, finde ich, das Spannende, was man da alles ja, gestalten kann und eben das Hopfen auch so fruchtig schmeckt, eher nach Holunderblüte. Mhm. Genau, und wir haben jetzt quasi ein Stammsortiment aus 4 Sorten, das wäre Heidelbeere mit Lavendel, Maracuja, Himbeere, Rhabarber und eben die Hopfensorte. Und dann haben wir es jetzt angefangen, letzten Winter 2 saisonale Sorten, Aprikose mit Tonkabohne und einen Glühkombucha mit Sand und Quitte und so weihnachtlichen Gewürzen. Und im Sommer hatten wir jetzt Mango mit Rosmarin als erste Sommersorte. Und so versuchen wir einfach immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber auch sowas wie Maracuja, ein Geschmack, den viele vielleicht schon vom Maracuja-Schorle kennen, darf natürlich auch nicht fehlen, dass einfach für jeden so ein bisschen was dabei ist.
Ja. Und das ist dann auch euer Bestseller, Maracuja? Oder welche Sorte kommt am besten an?
Heidelbeere Lavendel liegt meistens so einen kleinen Tick vorne. Mhm. Und dann wechseln sich Himbeere Rhabarber und Maracuja meistens ab.
Spannend, weil Lavendel spaltet ja normalerweise auch sehr.
Total. Also eigentlich ist das die 50-50-Sorte. Entweder ja. die einen mögen es überhaupt nicht ja. und die anderen lieben es total. Ja. Aber irgendwie liegt die immer so einen kleinen Tick vorne. Und Hopfen liegt so einen kleinen Tick hinterher, aber jetzt auch nicht so, dass es schlecht wäre, weil ich denke, da ist die Hemmschwelle größer mit der Bierassoziation. Vielleicht sollten wir es mal umbenennen in Holunderblüte, aber es ist
aus
keine
Marketing,
drin.
Aus Marketing-Sicht ja. vielleicht, ja, klar. Also du darfst nichts versprechen, was nicht drin
Richtig,
ist, ne?
Ja.
Genau. Wie könnte man sowas machen? Ja, es ist Hopfen, also das Aroma ist Hopfen. Oder du hast ja gesagt, ihr gebt natürliche Zutaten rein, dann gebt ihr Hopfen in.
Genau, ja. da ist nur Hopfen drin, also Kombucha als Basis ja. und Hopfen. Aber ich denke, wenn wir Tastings machen, da ist meistens die beliebteste Sorte. Mhm. Wir müssen einfach noch ein bisschen mehr Aufklärung betreiben, Klar. viele Tastings ja. und ich denke, das passt schon auch.
Ja, und ich meine, der Deutsche an sich hat ja jetzt auch nicht wirklich was gegen Bier.
Das stimmt, die meisten nicht.
Vielleicht nochmal auf jeden Fall für dich so ein bisschen die Plattform zu schaffen. Du kommst ja, wie ich, auch nicht aus dem Zentrum Stuttgarts, sondern außerhalb, haben wir ja gehört. Du brauchst eine Stunde, anderthalb nach Stuttgart. Ich brauche auch manchmal eine Stunde, vielleicht, wenn es gut läuft, eine Dreiviertel oder eine halbe, je nach Verkehr. Aber euer größter Markt ist schon die Landeshauptstadt. Oder ist so eure Region auch noch gut unterwegs?
Ich würde sagen, beides. Also wir sind in unserer Region jetzt mittlerweile, seit diesem Sommer haben wir nochmal ordentlich Gas gegeben, schon echt in mehreren Marken und Cafés vertreten, aber natürlich auch in Stuttgart. Also ich würde sagen 50-50. Mhm. Und haben jetzt überregional aber das Glück, noch ein paar Rewe-Märkte mit dazu bekommen zu haben. Also auch zum Beispiel in Mannheim, dann in der Nähe von Freiburg. Und so versuchen wir uns so ein bisschen auszubreiten.
Kannst du sagen, was, also du hast mir letztens, oder nee, wir haben letztens über ein Bild gesprochen, wo du, oder ich habe einen LinkedIn-Beitrag gelesen. Irgendwo hast du gesagt, ihr habt ganz klein mit so einer einfachen Kühltruhe gestartet und jetzt seid ihr da vierreihig oder also auf jeden Fall mit richtig viel Platz. Also erstens, Glückwunsch, ist natürlich mega geil, dass es sich so entwickelt hat und dass es für euch auch irgendwie ja offensichtlich so ist, dass die Leute verstehen, was es ist und es dann irgendwo lieben lernen und in gewisser Weise als ihre tagtägliche, vielleicht falscher Begriff, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich jetzt sage Medizin nutzen. Also stellst du das auch fest? Sind das so Kundenrezensionen, dass sie sagen, hey, ich kann mir den Erfrischerling gar nicht mehr wegdenken?
Ja, also erstmal vielen Dank. Und ja, tatsächlich, also ab und zu höre ich, es macht mich süchtig, was macht ihr da rein? Das freut mich natürlich immer. Ja, also wir merken schon, wenn ich eben überlege, vorher habe ich ja gesagt, bei uns im Ort habe ich im Rewe gestartet. Da hatte ich damals eine Sorte oder vielleicht zwei einreihig. Das heißt, es waren 6 Flaschen pro Sorte. Und jetzt letztens in unserem Teegutmarkt da in Aalen durften wir jetzt eine komplette Kühltruhe nur mit unseren Produkten bespielen. Oder in manchen anderen Marken haben wir zumindest pro Sorte eine Regalbreite oder eine Regalbreite nur mit unseren Sorten. Was uns natürlich viel mehr Sichtbarkeit bringt, aber teilweise auch davon kommt, dass die Marktleiter sehen oder die Inhaber, es wird angenommen und sie geben uns eben die Reichweite. Also natürlich ist es nicht überall so und das kann man auch nicht erwarten, aber wir sind natürlich super dankbar. Und man merkt auch im Vergleich zu den letzten Jahren, auch bei uns im vielleicht teilweise eher nicht so experimentierfreudigen ländlichen Gebiet, es kommt doch an und viele trinken es gern, binden es in ihre Ernährung ein. Manche sehen es dann auch was als Besonderes, trinken es einmal in der Woche oder wenn Gäste kommen. Aber du merkst einfach, es kommt mehr und mehr das Bewusstsein, was es ist. Es kommt gut an und das freut uns natürlich riesig.
Eine Frage, die mir jetzt gerade kam und die mich auch sehr beschäftigt. Erfrischerling ist ja von dir gegründet, jetzt vor 4 Jahren, 5 Jahren?
3,5, also im Januar sind es jetzt 4
Jahre. Ja, also oder vor 4 Jahren. Und das ist bei mir im Fit und Fröhlich auf jeden Fall ganz krass und stark noch so. Ich merke das, ob das jetzt gut ist oder schlecht, ich will das nicht werten, aber ich merke das schon, dass es sehr stark an mir als Person hängt. Und wir haben da im Off auch mal schon drüber gesprochen, so was unsere Vision ist, das frage ich dich auch gleich nochmal hier vor dem Mikro. Aber diese Personengebundenheit, glaubst du, das ist aktuell schon noch ein Thema von euch? Also, dass der Erfrischerling gekauft wird, nicht nur, weil er gut schmeckt, also das ist natürlich die Grundvoraussetzung, sondern weil man damit auch ganz konkret dich, eine junge, sympathische Gründerin, unterstützen möchte? Oder kennen dich vielleicht auch viele Kunden gar nicht und sagen, ach ja, da hat sie ja einen Kombucha, test nur den mal.
Ich glaube, es ist gemischt. Also bei uns in der Region, ich meine, kennen dann doch einige, mein Bruder und mich, und freuen sich vielleicht, dass das Getränk von uns ist, merken, oh, das schmeckt ja, und oh, cool, es hat ja vielleicht noch einen Mehrwert, perfekt, und kaufen es deshalb. Zumindest so dieser Erstkauf da, deshalb. Ich treffe aber immer wieder Menschen, die ich nicht kenne in Tastings im Rewe-Markt, die dann sagen, hey, ich habe gesehen, das ist ein Kombucha, voll gut und der schmeckt mir richtig gut. Also ich glaube, es ist sehr gemischt, aber natürlich Menschen folgen Menschen, hört man ja immer wieder. Ja, spielt es bestimmt eine Rolle auch, dass wir da dahinter stehen als Geschwister-Duo, sage ich mal. Genau, ja. Familienunternehmen in erster Generation, sagt man gerade manchmal. Klar.
Ja. Ich meine, die Großen machen es ja vor, nimm Wolfgang Krupp von Trigema beispielsweise. Ne? Das ist auch, wenn du ein Trigema-T-Shirt kaufst, dann hat es auch nicht Herr Krupp genäht, aber ungefähr sagen die Leute, ja, ich habe von Wolfgang ein T-Shirt gekauft. So.
Bei uns stellen wir es noch selber her.
Ja, siehst du, bei mir ist es ja auch so. Ich stehe de facto halt selber noch in der Küche. Richtig. Und jetzt die anschließende Frage. So, was ist die Vision? Also ich kann dir von meiner Vision sagen, so im Grunde habe ich gerade gar keine, weil für mich ist, glaube ich, dieses Jahr wirklich, ich bin richtig happy, Und nächstes Jahr ist so für mich ein Wegweisendes, wo ich sage, ey, ich bleibe entweder mein Leben lang selbstständig, also selbstständig, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, oder wir schaffen es, also als Fit und Fröhlich, von diesem totalen Bezug auf mich, vielleicht auch im Operativen, so ein bisschen wegzukommen und zu sagen, hey, wir werden ein etabliertes, jetzt dann nach 5 Jahren, etablierteres Unternehmen, das jetzt auch unabhängig oder unabhängiger von mir, das ist ein Prozess, der dauert Jahre, aber unabhängiger von mir funktioniert. Was ist deine Vision für den Erfrischerling?
Also unsere Vision im übergeordneten Bereich ist, dass Kombucha sich als eigene Getränkekategorie auf dem deutschen Markt etabliert, wie es einfach in anderen Ländern auch schon funktioniert. Und das heißt dann eben auch, dass es nicht nur einen Erfrischerling geben muss, sondern gern auch andere Kombucha-Hersteller
geben. Seid ihr da im Austausch? Also gibt es so ein Netzwerk Kombucha?
Ja, also wir waren auf manchen Events und haben auch Hersteller zum Beispiel aus der Schweiz kennengelernt, aus Österreich, mit denen wir uns immer wieder mal austauschen. Aber auch in Berlin waren wir dieses Jahr und haben welche besucht, die Kombucha herstellen, durften da die Produktion anschauen.
Ah, cool.
Und also man schaut schon, dass man sich da auch immer wieder vernetzt, weil ich denke, wenn man gemeinsam da sich auch unterstützt, dann bringt es ja allen was, dass Kombucha vorankommt. Und jetzt direkt in Bezug auf Erfrischerling, ich denke schon, dass es funktioniert, auch wenn man eine Marke mit Personen doch irgendwie verbindet, dass man sich aus dem Operativen teilweise auch rauslösen kann, um nicht dieses 24/7 sein Leben lang durchziehen zu müssen, hoffentlich. Aber wir haben ja sehr viele Projekte und sehr viele Dinge in der Pipeline, über die ich jetzt auch noch nicht direkt sprechen möchte. Aber ja, es ist schon einiges geplant, dass es noch mal ein bisschen vorangeht.
Ja, also ohne um das jetzt offiziell zu kommunizieren, wir haben beide unseren Fahrplan, den haben wir auch schon mal besprochen. Und dann gucken wir mal, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
Da bin ich gespannt, ja.
Monique, vielen lieben Dank. Also wir haben extrem viel über Kombucha, über dich gelernt, über den Erfrischerling. Hoffentlich trägt diese Folge auch dazu bei, dass nicht nur das Thema Kombucha bekannter wird, sondern auch der Erfrischerling. Im Großraum Stuttgart kriegt man ihn wo? Vielleicht kannst du das noch irgendwie sagen.
Ja, also in verschiedenen Marken von Teegut, Rewe. Dann haben wir verschiedene Cafés und Restaurants, die wir beliefern dürfen. Zum Beispiel in Stuttgart wäre das das Y, das Wild, Café Moody, das Galau. Und dann am besten auf unserer Homepage schauen, welche Filialen wir jetzt genau beliefern.
Da gibt es so einen Storefinder, ne?
Genau, wir haben wie so einen kleinen Storefinder, eine Google-Karte, aber auch alles nochmal aufgelistet. Auch in Fellbach gibt es jetzt schon ein paar Verkaufsstellen, zum Beispiel aus Stuttgart raus. Und genau, am besten auf der Homepage nochmal kurz schauen.
Und online?
Online seit diesem Jahr auch, ja.
Sehr
war
gut.
Ein großer Schritt, ja.
Habe ich auch schon wahrnehmen dürfen, da kommt dann halt ein großes Paket.
Genau.
Und das stellt man da am besten relativ schnell irgendwie kühl.
Genau.
Weil auch wir, der Transparenz auch halber, setzen den Erfrischerling immer mal wieder, wenn es passt und wenn natürlich auch der Kunde das cool findet, in unseren Caterings mit ein. Feedback ist übrigens auch immer richtig, richtig gut.
Danke, freut mich.
Die Barbara Benz darf da zum Beispiel ein Lied von singen. Bei ihrem Event hatten wir es dabei im Architare. Also schon auch anspruchsvolles Publikum, würde ich sagen. Und da war auch schon das Feedback richtig, richtig gut. Und von daher kann ich auch von unseren Kunden, von unseren gemeinsamen Kunden ja dann in dem Fall sagen, Daumen hoch. Auf jeden Fall ein richtig gelungenes Produkt. Und mir selber schmeckt es natürlich auch richtig cool. Vielleicht dürfen wir auch noch sagen, wir haben es letztens auch mal mit ein bisschen Alkohol gemischt.
Ja, darf man glaube ich sagen.
Okay, also auch zum Beispiel schon einen Erfrischerling-Spritz mal gemacht.
Genau.
Und von daher, rundum gelungenes Produkt. Monique, gibt es vielleicht noch irgendwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest, bevor wir zu den 5 Fit und Fröhlich Gastfragen kommen, die ich all meinen Gästen stelle?
Ja, vielen Dank für die Einladung, Tim. Hat mich sehr gefreut.
Wir sind noch nicht am Ende. Das darfst du später nochmal sagen. Das ist noch nicht der Abspann. Es ist noch nicht das Ende, Leute. Die Monique weiß noch nicht, dass 5 richtig harte Fragen auf sie lauern. Die sie mir einfach in ganzer Kürze und einfach relativ schnell, außer ich gebe meinen Senf noch mit dazu, noch mal kurz beantworten darf. Bist du bereit?
Bin bereit.
Sehr gut. Was hast du zuletzt gegessen?
Mein Frühstück. Ich hatte Müsli mit Naturjoghurt, Haferflocken und Kaki.
Kaki ist auch mega geil,
ich
ne?
Ich liebe Kaki. Und das gibt es eben nur um diese Jahreszeit. Ja. Und ich schaue, dass ich so viel Kaki esse, wie geht. Hast du Vorrat wieder rein?
Frischerling-Kaki.
Das wäre auch mal gut, ja. Muss ich gleich notieren.
Ja. Was ist dein Lieblingsessen, so allgemein, neben der Kaki?
Neben der Kaki? Unterschiedlich. Also ich esse gerne Bowls, weil ich die so abwechslungsreich finde und man die immer neu kombinieren kann. Also ich würde sagen, das steht bei mir gerade ganz oben.
Mit, also Hauptkomponente, eher Reis, eher Nudeln, eher Kartoffel, was steckt da so drin?
Ich nehme gerne Wildreis oder Quinoa, also das mal so und dann eben noch verschiedenes Gemüse, darf aber auch gerne noch ein bisschen was Fruchtiges dabei drin haben, Granatapfel oder eine Mango oder so. Und
hier, durch den, aus dem regionalen Ansatz, ich bringe dir mal einen Sack Quinoa aus Herrenberg mit.
Ja, perfekt. Ja. Gibt's das?
Gibt's.
Ja, sehr gut.
Setzen wir in unseren Caterings immer ein. Mhm.
Ach ja, perfekt.
Ja, dann habe ich jetzt mal 5 Kilo mit.
Quinoa-Lieferant.
Geil. Macht ein Landwirt bei uns in Herrenberg. Mhm. Und wir setzen es immer ein, weil Regionalität ist auch schon unser Ansatz. Und ich finde es mega cool, dass der sich das traut. Also es ist nicht ganz einfach. Mhm. Aber funktioniert.
Sehr gut.
Ja, wir verarbeiten das kiloweise. Ich bringe dir mal was mit.
Sehr gern.
An welcher Stelle könnte denn deine Ernährung in Anführungsstrichen besser sein?
Ja, da gibt es natürlich Optimierungspotenzial. Auch wenn ich Ernährungswissenschaftlerin bin, esse ich jetzt auch nicht den ganzen Tag immer nur super vorbildlich. Ich würde sagen, wenn ich unterwegs bin vor allem, weil wenn ich am Liefern bin oder teilweise auch in der Produktion, man kommt abends spät heim, schafft es vielleicht gar nicht mehr, irgendwie einkaufen zu gehen, sich was vorzubereiten und dann geht man halt doch kurz zum Bäcker und holt sich da irgendwas, Hauptsache man hat was gegessen. Mhm. Da möchte ich wieder mehr dazu hin, mir die Zeit zu nehmen, mein Essen vorzubereiten, was Hochwertiges mitzunehmen, dass ich vor allem unterwegs auch nicht irgendwas vom Bäcker ständig essen müsste.
Meinen Beratungskunden predige ich immer, nimm dir Zeit für dein Essen, setz dich hin, mach die Glotze aus, so versuch dich mal aufs Essen zu konzentrieren und ich selber in letzter Zeit unter aller Sau.
Eben, also ich weiß ja eigentlich auch, wie es geht.
Unter aller Sau.
Zumindest.
Es ist ja schon mal wichtig, dass man in Theorie weiß, wie es besser geht.
Richtig.
Als Ernährungswissenschaftlerin, was ist dein wertvollster Ernährungstipp?
Trink Kombucha.
Finde ich gut. Okay, letzte Frage. Wenn ich an meine Kindheit erinnere, denke ich an dieses Essen.
Spinat mit Salzkartoffeln.
Und war Hassliebe oder
Liebe, ja, also Liebe. Große Liebe. Man denkt ja eigentlich bei Kindern, die mögen Spinat nicht so gern. Ja. Mein Bruder und ich, wir haben es geliebt und wir haben, glaube ich, zu zweit so eine Portion Spinat verdrückt, was sonst eine Großfamilie ist.
Ja,
und uns immer über den letzten Löffel gestritten.
Und Spiegelei?
Spiegelei, wenn dann nur das Weiße. Das Gelbe mochte ich gar nicht.
Echt? Ja. Aber mittlerweile?
Ich esse selten Eier. Also okay. Ich habe als Kind immer gesagt, ich mag ein Ei, aber ohne Licht. Also das
war das Gelbe. Geil. Die Sonne aus dem Ei rauslassen.
Genau.
Vielleicht, ich finde, das gehört auch noch der Vollständigkeit halber dazu. Wir wollen ihn ja nicht unter den Tisch kehren. Du hast ihn gerade nochmal angesprochen. Dein Bruder ist seit diesem Jahr mit in der Firma, ne?
Genau, seit diesem Jahr ist er fest mit dabei. Mhm. Er war aber eigentlich die ganze Zeit schon dabei. Okay, also wir haben ungefähr tagtäglich uns ausgetauscht. Er hat auch die Produktion so aufgebaut, wie sie jetzt dasteht. Also ohne Marius gäbe es die Produktion so gar nicht. Der kennt sich da super aus und hat auch immer wieder mal mitgeholfen. Und also ohne Marius wäre auf Frischerling jetzt nicht so weit, wie es ist. Und ich bin super froh, dass er mit dabei ist.
Und der ist, du hast es vorhin mal kurz angerissen, gelernter Bierbrauer?
Genau, also er hat Getränketechnologie und Brauwesen studiert in Weinstephan. Mhm. War dann danach noch in der Brauerei als zweiter Braumeister unterwegs. Dann noch in einer Beratungstätigkeit für Brauereien, eher so IT-Consulting, was uns jetzt hilft, weil wir echt ein ordentliches ERP-System haben. Mhm. Und ja, ist einfach mega cool, dass wir das jetzt zusammen machen können.
Also. Wie kommt es, dass man eine Kombucha, ich würde sagen Manufaktur, Brauerei nennt?
Brauerei kommt bestimmt ein bisschen auch von meinem Bruder, weil er studierter Brauer ist, aber Fermentation ist ja auch Brauen, also das kann man ja äquivalent verwenden und ist immer schwierig, was sind wir, eine Manufaktur, haben wir eine Produktion? Eine Brauerei und drum wechseln sich die Begriffe einfach auch öfters mal ab.
Tipptopp. Und jetzt hast du gedacht, ich bin fertig, ne?
Genau.
Bin ich aber nicht. Jetzt kommt,
oh nein!
Jetzt kommen noch unsere Hörerfragen.
Okay, schieß los.
Denn ich habe auf Instagram groß angekündigt, dass ich mich mit dir unterhalte.
Okay.
Und wir beide haben eine recht aktive Instagram-Community. Und eine der Fragen auf Instagram ist beispielsweise, warum im Kombucha denn immer Zucker enthalten sein muss.
Also die Frage höre ich immer wieder tatsächlich. ich muss sagen, ohne Zucker würde es kein Kombucha geben. Weil ohne Zucker findet keine Fermentation statt. Und das heißt, wir brauchen Zucker, damit die Mikroorganismen diesen Zucker umwandeln können, dass überhaupt diese Säure entstehen kann. Genau, also wir versuchen natürlich, den Zucker so gering wie möglich zu halten. Im Vordergrund steht für uns aber natürlich auch ein Getränk, was schmecken soll und eben nicht diese Brottrunk-Züge hat, ohne da einem Brottrunk nahe treten zu wollen, aber eben eine andere Art von Getränk ist. Und darum braucht es einfach noch ein bisschen Restzucker, dass das Ganze schmeckt. Wenn man es durchfermentieren lässt, hat man Essig, dann kann man es sich verdünnen mit Wasser, ist dann aber einfach eine andere Anwendung.
Mhm. Dann war eine weitere Frage. Übrigens schickt Jürgen Beltle liebe ja. Grüße.
Vielen Dank.
Mit seinem ganz vollen Kombucha-Kühlschrank. Also offensichtlich verkaufst du auch im Hofladen von den Ölfreunden.
Natürlich, ja, ja, genau.
Weil man sieht sich auf den Messen immer mal wieder und ja. schafft Connections. Ne?
Wir sind oft im Austausch, ja.
Sehr gut. Vincent fragt, interessant, dass Discounter im Ausland Kombucha mit Eigenmarken stark pushen, während der Trend zum Kombucha-Marken in Deutschland bisher eher zurückhaltend ist. Zwar gibt es zahlreiche kleine Anbieter, aber der große Durchbruch wie in den USA blieb bisher aus. Wird Kombucha in Deutschland noch zum Trend oder zieht er wie Hard Seltzer an uns vorbei? Ich glaube, die haben wir schon beantwortet. Ja. Ne? Also natürlich wird es ein Trend, Vincent. Und Frischerling ganz vorne als Speerspitze mit dabei. Mega cool. Im Übrigen hast du auch Kunden in der Schweiz, habe ich jetzt hier festgestellt.
Okay.
Also scheinbar. Oder sie beziehen das irgendwo von der Schweizer Grenze vielleicht?
Ja, da haben wir auch einen Rewe, der uns verkauft.
Siehst
ja.
du mal. Also auch im Ausland Fans vom Erfrischerling.
Schön, freut mich.
Jetzt wären wir wirklich am Ende angekommen, Monique. Ich wollte die Hörerfragen nicht unter den Tisch kehren, weil sonst brauche ich ja nicht fragen,
natürlich.
Was es für Fragen gibt. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Dafür, dass du heute nach Stuttgart gekommen bist. Wir nehmen hier im New Food Store auf, im Podcast-Studio. Die Grüße gehen raus an Chris. Im Spätzle Valley Podcast-Studio nehmen wir hier gerade auf. Und ansonsten ist es wie immer, wenn ich Gäste habe, du hast jetzt tatsächlich die letzten Worte. Jetzt darfst du vielen Dank sagen und dich abmoderieren. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns überall, wo es Podcasts gibt. Dürft auch gerne mal eine Bewertung da lassen oder den Podcast teilen, gerade wenn es Gäste sind. Zeigt mal ein bisschen Liebe und markiert den Podcast, wenn ihr ihn gerade irgendwie hört. Das bringt uns noch ein bisschen mehr Sichtweite und vor allem unseren Gästen. Und damit danke ich mich und es geht weiter in der nächsten Woche mit dem Podcast aus dem FF, der Podcast des Fit und Fröhlich.
Dann ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Du weißt, ich war sehr nervös. Mein erster Podcast hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen beim Zuhören und vielen Dank.